Es ist September im Jahr 1991. Das Ehepaar Helmut und Erika Simon ist beim Abstieg aus den Ötztaler Alpen. Sie sind auf italienischem Boden noch rund 92 Meter von der Grenze zu Österreich entfernt. Sie überqueren beim Abstieg abseits der markierten Route ein Schneefeld. Und da sehen sie etwas aus dem Eis ragen. Einen Kopf, eine Schulter, einen Teil eines Rückens. Ich bin praktisch über ihn gestolpert, sagt Erika Simon. Die beiden Wanderbegeisterten halten die Leiche für einen erst kürzlich verstorbenen, verunglückten Bergsteiger. Sie steigen ab und informieren den Wirt einer nahegelegenen Hütte. Am Tag darauf steigt dann eine Handvoll Leute zum Thiesenjoch hinauf, um eine Bergung vorzubereiten. Keiner von ihnen ahnt, wie alt die Leiche tatsächlich ist. Dennoch beginnt schon ein regelrechter Besucherstrom hinauf zur Fundstelle. Die Leute kommen, um die Leiche zu bestaunen, um sie zu sehen, um sie zu fotografieren oder abzufilmen. Die Mumie wird Ötzi genannt. Und anhand ihrer Kupferaxt wird sie auf das Alter von etwa 5300 Jahren datiert. Somit ist Ötzi die älteste Mumie, die jemals gefunden wurde. Als der Mann starb, war er 46 Jahre alt, er war 1,60 Meter groß, wog 50 Kilogramm und er hatte die Schuhgröße 38. Und er war nur in Leder gekleidet. Das ist insofern besonders spannend, weil es der Wissenschaft die Bestätigung dafür lieferte, wie alt die Verwendung von Leder tatsächlich ist und auch wie früh, wie zielgerichtet Leder schon eingesetzt wurde. Denn Ötzi trug Kleidung von mindestens 5 verschiedenen Tierarten. Auf dem Kopf eine Bärenfellmütze, einen Umhang aus Ziegen- und Schafshaut, Schuhe aus Rinderleder mit Heu als Isoliermaterial, dazu einen Lendenschurz aus Schafsleder und er hatte ganz besondere Beinkleider, nämlich Leggings aus Ziegenfell. Leder als Gebrauchsgegenstand verfügt also über eine sehr lange Geschichte und ist damit einer der ältesten von Menschen genutzten Naturstoffe. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle 2 Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. Unser Gestern ist also die Jungsteinzeit. Die beginnt etwa so 10.000 Jahre vor Christus. Man könnte auch von einer Lederepoche sprechen, weil in dieser Phase begannen die Menschen eine Reihe neuer Materialien einzusetzen. Also so wie Knochen, Geweihe, Holz, Leder eben, Textilfasern und Keramik. Die Lederherstellung gilt jedenfalls als eines der ältesten Handwerke der Menschheit. Tiere haben gegenüber dem Menschen einen großen Vorteil. Sie sind körperlich so ausgestattet, dass sie in der freien Natur überleben können. Menschen hingegen sind dafür nur unzureichend gerüstet. Und das wussten bereits unsere Vorfahren. Sie begannen also, Tierhäute als Schutz vor Wind und Wetter zu nutzen. Doch sie merkten auch bald, dass unbearbeitete, rohe Haut entweder nach einer gewissen Zeit steinhart wird oder auch unangenehm zu riechen beginnt bzw. zu faulen. Also entwickelten sie erste Methoden, um das Material haltbarer und geschmeidiger zu machen. Während des Trocknens wurden die Häute weiter abgeschabt, sie wurden gestreckt und mit diversen Ölen haltbarer gemacht. Echtes Leder, also gegerbte Tierhaut, wie man sie heute kennt, wurde zuerst in Ägypten hergestellt. Forschende entdeckten eine 5000 Jahre alte Gerberwerkstatt mit halbfertigem Leder. Damals war der Gerberberuf übrigens sehr hoch angesehen und Lederartikel waren so wertvoll wie Gold oder Elfenbein. Und obwohl dann etwa das römische Militär für seine Ausrüstung schon viel Leder verwendete, also so waren etwa die Schuhe oder die Kappen aus Leder, blieb die Produktion in Europa im Vergleich zu Nordafrika und Asien insgesamt rückständig. Und das betrifft sowohl die Menge als auch die Qualität. Das änderte sich dann wieder zur Zeit des Mittelalters. Da wurden die Techniken der Lederbearbeitung auch in Europa verfeinert. Der Beruf des Gerbers war hart. Körperliche Strapazen, Gerbereien waren in Wassernähe platziert, weil die Häute wurden in Bächen oder Flüssen bearbeitet. Das heißt, durch das dauerhafte Stehen im Wasser wurden die Gerber häufig krank. Das Tragen der schweren Tierhäute und die starken Gerüche sorgten für extreme Bedingungen. Und dennoch, die Anzahl der Gerber stieg ab da im Laufe der Jahrzehnte immer weiter an. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es dann Gerbereien nicht mehr nur in den großen Städten, sondern auch in ländlichen Dörfern. Und bis heute findet das Material Leder in zahlreichen Lebensbereichen Anwendung. Die Verfahren der Herstellung und Bearbeitung haben sich im Laufe der Jahrhunderte stark gewandelt, doch bis heute ist Leder ein oft eingesetztes Material. Früher vorwiegend für Kleidung, Schuhe und Taschen genutzt, bestehen heutzutage zudem Möbel, Autositze, Accessoires und vieles mehr daraus. Die Wertschöpfung im Ledermarkt wird für das Jahr 2024 auf etwa 51 Milliarden Euro geschätzt. Doch so einfach ist es nicht. Echtes Leder stammt ja bekanntlich von Tieren und ist darum schon mal per se kein harmloses Produkt. Es kommt dazu, dass es sich bei Leder traditionell um ein Abfallprodukt gehandelt hat, also man konnte es als nachhaltige Verwertung eines sowieso schon vorhandenen Rohstoffs betrachten und das hat sich mittlerweile geändert. Die hohe Nachfrage, der niedrige Preis, all das führt zu eigenen Lederzuchten, in denen Tiere allermeistens unter miserablen Bedingungen gehalten und dann getötet werden. Heute wird Leder zu einem Großteil in asiatischen Niedriglohnländern hergestellt. Das wirft Fragen bezüglich Umwelt- und Arbeitsschutzstandards auf, auch Fragen des Tierschutzes und das Leder ist oft mit giftigen Chemikalien belastet. Denn der Gerbungsprozess allein kann heute enorme Mengen an Giftstoffen freisetzen. Meist werden für die Gerbung sogenannte Chrom-3-Salze verwendet und durch die Chrom-Gerbung gelangen häufig schädliche Salze zusammen mit hochgiftigen Schwermetallen über das Abwasser in die Umwelt und auch in die Körper der kaum geschützten Arbeiterinnen und Arbeiter. Eines der weltweit größten Gerbereizentren etwa, Hazari Bagh in Bangladesch, gilt als einer der 10 am stärksten verseuchten Orte der Welt. Man kann aber beim Kauf darauf achten. Es gibt Öko-Lederprodukte und die sind auch entsprechend gekennzeichnet. Das strengste Öko-Siegel hier ist die IVN-Lederrichtlinie. Sie besagt, dass das Leder ausschließlich pflanzlich gegerbt wird, ohne Chrom. Die Rohhäute dürfen nur Nebenprodukte der Fleischproduktion sein und umweltbelastende Chemikalien sind verboten. Und außerdem schreibt sie eine gerechte Entlohnung und Arbeitssicherheit vor. Oder aber man greift gleich zu einer Lederalternative, denn auf diesem Markt hat sich bereits viel getan und es passiert ja auch laufend Neues. Leder aus synthetischen und pflanzenbasierten Materialien sind weit verbreitet. Und während hochwertiges Kunstleder schon jetzt überall erhältlich ist, werden stetig neue Technologien entwickelt, um aus Pflanzenfasern lederartige Materialien herzustellen. Und dann gibt es auch noch die synthetische Biologie. Das Modehaus Hermès verwendet bereits ein Leder der Zukunft, Stella McCartney, Adidas und Mercedes ebenfalls. Das komplexe Feld der synthetischen Biologie macht das möglich. Doch wie genau funktioniert sie und was kann sie noch alles? Darüber rede ich jetzt mit der Wiener Forscherin und Expertin für Nachhaltigkeit und Klimapolitik, Tara Schiwani. Hallo Tara.
Hi, guten Morgen.
Bevor wir zum Leder kommen, detaillierter, kannst du uns vielleicht einmal erklären, du vergleichst synthetische Biologie immer mit einem Lego-Baukasten. Was genau meinst du damit?
Genau, also es ist ja eigentlich ganz spannend, weil viele Leute wissen genau, wie man einen Lego-Kasten verwendet, wie man zum Beispiel Sachen macht wie ein Einhorn. Und dasselbe Prinzip kann man jetzt eigentlich auch auf die Natur anwenden, wie wir damit eigentlich immer neue, nützliche Dinge basteln können. Aber halt statt dem Lego-Baukasten muss man sich halt die Natur vorstellen, wo die Teile vom Baukasten eigentlich Zellen sind. Und mit demselben Bausteinprinzip wie bei Lego können wir jetzt neue Organismen und Moleküle bauen. Und das ist schon ganz spannend, weil wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, wie man zum Beispiel mit Lego ein Einhorn baut. Jeder weiß, jedes Kind weiß, wie man Lego-Steine zusammenfügt, also um ein Haus oder ein Auto zu bauen. Man verwendet immer wieder dieselben Steine, aber das Ergebnis ist immer anders. Und in der Biologie können wir das jetzt auch. Denn die kleinen Bausteine, die aus der Natur stammen, die heißen DNA. Das ist sowas wie die Anleitung, mit der eine Lego-Box kommt, die uns sagt, wie man die Teile zusammensetzt, um ein Haus zu bauen, einen Vogel zu bauen, ein Einhorn zu bauen. Dasselbe ist auch in der Natur. Die DNA ist wie ein magischer Bauplan, der uns sagt, wie wir aussehen und wie wir funktionieren. Und jetzt sind wir am Punkt angelangt, wo die Biologie programmierbar ist, genauso wie Software. Und ich kann eigentlich damit so gut wie alles bauen, weil die Werkzeuge, die man braucht, um die Biologie zu lesen, zu verändern, zu schneiden, zu editieren, sind jetzt zum ersten Mal viel, viel billiger und viel einfacher zu verwendbar als je zuvor. Und das ist eigentlich ein ganz neuer, radikaler Ansatz.
Das heißt, man zerlegt etwas bis in die Einzelheiten und baut es dann so zusammen, wie man möchte, oder nimmt sich einfach was raus und baut damit etwas Neues?
Genau, also gehen wir zurück zum Einhorn-Lego-Beispiel. Ja? Also aus Lego-Bausteinen kann man sich vorstellen, also ich baue jetzt mal ein Pferd und ich möchte daraus ultimately ein Einhorn bauen. Ja? Es wäre immer gut, natürlich eine Anleitung zu haben, wie ich das basteln soll, anstatt mich da stundenlang zu plagen. Das kann man sich vorstellen als den DNA-Bauplan. Man weiß genau, wie die Buchstaben der DNA in welcher Reihenfolge zu finden und zusammenzusetzen sein sollen. Aber es wäre auch ganz gut, neue Lego-Bausteine zu haben, die ich eigentlich vorher so im Baukasten nicht habe. Stellst du dir vor, zum Beispiel das Horn vom Einhorn, ja? Das möchte ich gerne haben und vielleicht muss ich das online bestellen, weil es das so eigentlich gar nicht gibt. Das ist auch so ein Teil der Werkzeuge der synthetischen Biologie, neue Teile zusammenzustellen, die es eigentlich so in der Natur nicht gibt. Und natürlich wäre es auch nicht schlecht, Schere und Klebstoff zu haben, um diese Legosteine zusammenzubasteln. Und diese drei Konzepte, also für den Einhornbau, das ist genau dasselbe, ob ich jetzt zum Beispiel Spinnenseide herstelle oder Pilzleder herstelle oder unterschiedliche Dinge aus der Natur bastel, die es eigentlich so gar nicht noch gibt.
Kommen wir gleich zum, weil du es angesprochen hast, den Naturstoffen. Wir haben am Anfang mit Leder begonnen. Also welche Optionen habe ich denn hier?
Die Optionen sind ja unfassbar groß, weil mit der synthetischen Biologie sollten wir eigentlich die Welt so betrachten wie eine Plattform von Eigenschaften. Statt was wir machen können, sollten wir uns überlegen, was wir machen wollen. Weil jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, diese Eigenschaften synthetisch im Labor herzustellen. Alles nur mit der Hilfe einer kleinen, ganz, ganz einfachen Zellen. Also ob das jetzt zum Beispiel die Farbe vom Tintenfisch ist, die ich nachbauen möchte, oder die Flügel der Libelle, oder zum Beispiel Pelz aus Bakterien gezüchtet, oder halt das Leder aus Pilzen. All diese Optionen sind eigentlich theoretisch jetzt möglich. Die eine, die natürlich jetzt sehr, sehr weit verbreitet ist, ist das Pilzleder. Wo zum Beispiel aus Pilzen Leder gezüchtet wird oder lederähnliches Material gezüchtet wird, das nicht nur billiger ist, sondern auch effizienter und in der Qualität viel, viel höher ist als das traditionelle Tierleder.
Wie konkret funktioniert denn das? Wie kann man sich das vorstellen mit diesen Pilzen?
Also bei den Pilzen ist das Spannende, das ist ja eigentlich der Pilz selber, sondern es geht ja eigentlich um die Wurzel des Pilzes, das heißt Myzel. Das ist so ein ganz schwammiger, verzweigter, fadenförmiger Stoff sozusagen. Das ist eigentlich dasselbe.
Das ist quasi unter der Erde das, was wächst.
Genau, das ist genau das, okay, was alles unter der Erde wächst. Das ist eigentlich dieselben Bausteine auch interessanterweise wie die Schalen von Krebsen. Und mit der synthetischen Biologie können wir jetzt aus diesen fadenförmigen Wurzeln lederähnliche Materialien gewinnen. Mit einem Prozess, das heißt Fermentation. Das ist so wie die Gärung, kann ich dann auch ein bisschen erklären, ja. Aber mit diesem Prozess verwandeln wir diesen Pilz in eine Art Lederteig, der geformt und getrocknet wird, um ein lederähnliches Material zu erhalten. Und das ist ganz spannend, weil durch diesen Prozess kann man eigentlich diese einzigartigen stoffwechselnden Eigenschaften der Pilze ausnutzen, um ein Produkt herzustellen, das viel umweltfreundlicher, viel nachhaltiger und viel, viel besser auch sogar als veganes Leder alternativ ist, also ohne fossile Brennstoffe und ohne den Zusatz von irgendwelchen Tierprodukten. Und das sieht man halt immer mehr und mehr, dass eingesetzt wird auch in der Modeindustrie.
Mhm. Genau, wir haben Sie gehört, Stella McCartney zum Beispiel hat eine Tasche entworfen aus synthetischem Leder. Wie funktioniert das? Also ich ernte quasi diese Myzellen, trockne sie oder was heißt fermentieren genau in dem Zusammenhang?
Also fermentieren hört sich eigentlich ganz kompliziert an, aber eigentlich ist es kaum kompliziert. Jeder kennt zum Beispiel das Alternativbeispiel. Fermentieren ist ein anderes Wort für die Gärung. Ja. Das ist dasselbe uralte Prozess, wie wir Bier in einer Brauerei hergestellt haben oder Kombucha oder Sauerkraut herstellen. Aber statt einer Brauerei muss man sich eine ganz winzige Brauerei vorstellen, in der halt kein Getreide, Hefe oder Hopfen verwendet wird, sondern winzige, winzige Bakterien verwendet sind. So, und diese winzigen Bakterien, die kann man sich so vorstellen wie ganz kleine Fabriken, die sich von einfachen Dingen ernähren, wie Zucker und anderen sehr einfachen Zutaten ernähren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, welche DNA-Buchstaben ich brauche, um eine gewisse Eigenschaft in einem Organismus wieder zu kreieren oder herzustellen, dann suche ich mir diese Zusammensetzung von Genen und DNA-Informationen, setze sie in diese Bakterien ein, in diesen Fermentationsprozess und aus diesen ganz kleinen Mini-Bakterien kann ich dann durch diesen Gärungsprozess komplexe, schmackhafte Produkte oder was auch immer man will, züchten. Ja, also das kann man sehen zum Beispiel in alternativen Proteinen oder Schokolade kann man züchten oder kann man Spinnenseide züchten oder halt auch dieses pilzähnliche Leder. Und dieser Fermentationsprozess eigentlich ist das Konzept, das immer wieder aufkommt in dem ganzen Prozess der synthetischen Biologie.
Und das heißt, die synthetische Biologie setzt ein im Fermentationsprozess?
Also das, genau, das Fermentationsprozess ist der Prozess, wie im Labor all diese Eigenschaften gezüchtet werden. Ja.
Und dann, wenn die Fermentation abgeschlossen ist, habe ich quasi dieses Produkt, das ich beabsichtigt habe zu kriegen und kann das dann verarbeiten.
Genau, dann wird das geformt, getrocknet, weiterverarbeitet durch mechanische Prozesse. Aber die Prozesse sind ja eigentlich sehr einfach. Die sind ja alle sehr standardgetrieben. Es geht vielmehr darum, wie man diese Eigenschaften der Organismen, sei es die Pilze oder was anderes, züchten kann, ohne den Einsatz der Natur oder von fossilen Brennstoffen.
Weil wir es vorher schon gehört haben, es gibt ja schon dieses Leder, es gibt diese Taschen, das heißt, die Entwicklung ist ja relativ weit fortgeschritten. Wo sind die Herausforderungen oder Schwierigkeiten?
Also wie gesagt, genau, es ist ja eigentlich schon wahnsinnig fortgeschritten. Also nicht nur Stella McCartney, sondern Balenciaga, Hermes, viele, viele Textilindustrien eigentlich setzen jetzt auf diese Möglichkeiten, weil die Vorteile sind einfach so radikal besser als das Tierleder. Auf der einen Seite natürlich viel umweltfreundlicher, 80% weniger CO2-Emissionen. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel, um eine Kuh zu züchten, dauert das Jahre, um zur Größe zu haben, wo man sie dann halt auch weiter verwenden kann. Aber um Pilze im Labor zu züchten, dauert das eigentlich nur 2 Wochen. Ja? Und das ist natürlich auch viel bessere Leistung. Es übertrifft das Tierleder in Festigkeit, in Haltbarkeit, im Aussehen, im Gefühl radikal. Deswegen ist es so spannend für das Luxussegment, das man in der Textilindustrie sieht. Und das Allerspannendste ist natürlich, es ist viel, viel billiger. Ja? Wahnsinnig viel billiger eigentlich, das herzustellen. Die Frage stellen darum, was noch fehlt, damit es jetzt zu einer großen Expansion kommt. Ich glaube, es ist die Skalierung teilweise. Aber das natürlich ist auch etwas, das mit der Zeit mehr und größer wird. Ja, also je mehr Nachfrage ist, je mehr die Kunden und die Welt davon weiß, dass es diese Alternativen gibt, dann wird auch mehr Nachfrage da sein und der Preis wird auch stetig weiter runterkommen.
Wir haben am Anfang die Geschichte von Ötzi gehört, 5000 vor Christus gekleidet, ganz in Leder. Wenn du dir überlegst, wie der Mensch in 5000 Jahren aussieht, was glaubst du, was er tragen wird?
Also ich glaube in 5000 Jahren, also ja genau, also ich denke, also wie gesagt, dass die synthetische Biologie, das bietet uns eine Plattform von Eigenschaften, die wir uns eigentlich jetzt gar nicht so vorstellen können. Ja? Zum Beispiel der Schnabel des Tintenfisches, das ist das stärkste Material der Natur. Das konnten wir bis jetzt noch nie verwenden. Das ist wahnsinnig schwer eigentlich irgendwie zu produzieren. Oder die Flügel der Libelle, das ist das flexibelste Material auf der Welt. Oder die Spinnenseide. Und all diese Möglichkeiten, all diese Eigenschaften lassen uns eigentlich die ganze Modeindustrie umdenken. Kleidung kann eine ganz andere Rolle spielen in unserem Leben. Also ich kann zum Beispiel das Beispiel der Spinnenseide nennen.
Ja, bitte.
Die Spinnenseide hat natürlich ganz beeindruckende Eigenschaften. Also es ist wasserabweisend, entzündungshemmend und biologisch abbaubar. Aber auf der anderen Seite auch ein enorm starkes Produkt. Es ist eigentlich 25 Mal belastbar als Stahl, 10 Mal dehnbarer als Nylon, 10 Mal dünner als Menschenhaar und 3-mal so fest wie Kevlar, das Material, aus dem diese kugelsicheren Westen gemacht sind. Aber das Problem an der Spinnenseide ist, dass man das nicht züchten kann. Ja? Hm. Die Spinnen sind Kannibalen und wenn man versuchen würde, sie so alle zusammen in einen Haufen zu werfen und zu züchten, die würden sich auffressen und es würde überhaupt gar nicht funktionieren. Ja? Aber jetzt mit der synthetischen Biologie kann man zum Beispiel diese Spinnenseide im Labor züchten, ohne eine einzige Spinne selber zu verwenden. Und das ist ganz spannend, weil jetzt kann man dann natürlich diese Produkte auch verwenden. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch gesehen. Nicht nur zum Beispiel von Firmen wie North Face, die natürlich diese Produkte jetzt verwenden, um viel resistentere Außenbekleidung zu produzieren. Aber man sieht das auch zum Beispiel in der Defense Industry und man sieht das auch zum Beispiel in unterschiedlichen anderen Industrien, wo das dann halt wahnsinnig viel angewendet werden kann. Zum Beispiel auch in der Medizin kann man jetzt die Spinnenseide anwenden. Und man hat jetzt zum Beispiel gesehen, dass in der ersten Art und Weise, wie man dieses entzündunghemmendes Produkt auch bei Augenoperationen einsetzen kann. Mhm. Und all diese Dinge, das war bis jetzt eigentlich noch nicht möglich. Und jetzt befinden wir uns halt wirklich am Anfang dieser großen neuen Revolution, eine komplett neue Welt sozusagen.
Ja, mit unerschöpflichen Möglichkeiten, ne?
Mhm.
Also wenn man das so sieht, kann man ja in jedem Bereich, das beschränkt sich ja dann nicht auf Textilproduktion, sondern...
Genau, das finde ich ist ja immer das wahnsinnig Spannende. Wir sind ja wirklich am Anfang einer komplett neuen industriellen Revolution. Und meiner Meinung nach ist diese Revolution sogar wichtiger als die Entdeckung des Computers. Mhm. Und viele reden auch zum Beispiel davon, dass das ist jetzt dieses Jahrhundert der Biologie. Und es ist viel, viel wichtiger als die Erfindung des Computers. Weil zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ein Computer, also der Computer hat ja eigentlich alles verändert, was mit Informationen zu tun hat. Eigentlich alle programmierenden Geräte wurden durch diese digitale Codesprache von 0 und 1, also den Bits, komplett verändert. Medien, Finanzen, you name it. Ja, alles, was mit Nachrichten und Anweisen noch zu tun hat. Aber eine Sache haben also Computer gar nicht verändert. Und das sind zum Beispiel ganz, ganz einfache Hotdogs. Und das Interessante ist, ja, weil Hotdogs, die bestehen nicht aus dieser Codesprache der Computer, aus den 0 und 1, sondern bestehen aus Molekülen, aus Atomen. Mhm. Das heißt, für den Hotdog heute, der schmeckt genauso wie der Hotdog vor 60 Jahren. Für den Hotdog-Verkäufer war der Siegeskuss des Computers eigentlich komplett egal. Und die schmecken genauso und so wie damals. Aber künftig, weil wir die Biologie jetzt programmieren können wie Software, können wir uns komplett neue Hotdogs vorstellen. Also der klassische Hotdog, aber auch neue, die ganz komplett andere Eigenschaften haben, die es eigentlich wir uns so nicht vorstellen können. Und das ist eine ganz neue, kreative, radikale Interpretation der Möglichkeiten, die es gibt. Auch, was auch wahnsinnig wichtig ist jetzt im Kampf gegen den Klimawandel.
Mhm. Das heißt, du meinst, die Lebensbereiche sind nicht eingeschränkt. Also es kann in jedem verändern.
Mhm. Genau. Also ich würde sagen, dass man sich wirklich das, und das ist wahnsinnig, eigentlich komplex, sich das wirklich zu visualisieren, weil es so eine große radikale Wende ist. Aber man könnte wirklich sagen, alle materiellen Güter auf unserem Planeten, ob das jetzt Pharma, Baumaterialien, Landwirtschaft, die Pflanzen, Batterien bis hin zur Produktion eines Computers, eigentlich alle Materie, die aus Atomen besteht, kann man durch die synthetische Biologie, durch die Natur wiederherstellen.
Und wie bringt man es auf den Boden? Was gibst du ihm für einen Zeithorizont, diesem Erfolgszug der synthetischen Biologie?
Also das Spannende ist ja, in Teilen ist das ja schon komplett eingesetzt. Ja? Also zum Beispiel die synthetische Biologie ist ja in der Pharmaindustrie und der Medizin schon seit Jahren eingesetzt worden. Ohne die Werkstoffe der synthetischen Biologie hätten wir nie die Covid-Pandemie besiegen können. Alle Impfstoffe sind da durch dieselben Werkzeuge hergestellt worden. Ich würde sagen, in der Medizin ist das schon sehr, sehr weit verbreitet. Und da gibt es viele, viele Beispiele, wie das schon ganz oft eingesetzt worden ist. Und dort ist das schon ganz gang und gäbe sozusagen. Jetzt bewegt sich eigentlich diese neuen Werkzeuge weiter von der Medizin in die Textilindustrie und in die alternativen Proteine. Also zum Beispiel Textilindustrie, wie wir gesagt haben, mit dem Myzel und dem Pilz gibt es ja schon sehr, sehr viele Beispiele. Und dann halt auch in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelkette. Also man kennt zum Beispiel Impossible Burger ganz gut in Amerika. Das ist ja das Beispiel, wo die Hamburger hergestellt worden sind durch die Werkzeuge der synthetischen Biologie. Teile der Nährstoffe sind halt im Labor hergestellt worden, um diesen Plant-Based Burger, dieselben Geschmack und dieselbe Konsistenz und dieselbe Farbe zu geben wie einem normalen Tierhamburger sozusagen. Und man sieht das jetzt auch schon halt mehr und mehr auch in der Nahrungsmittelindustrie. Und ich glaube, das zieht sich dann jetzt weiter in die Kosmetik und spannenderweise auch in Industrien, wo man zum Beispiel Bakterien züchten kann, um CO2 aus der Atmosphäre zu saugen.
Was glaubst du, wie lange wird es brauchen, bis wir sowas wie synthetisch erzeugtes Leder normal kaufen können?
Also normal kann man sie jetzt schon kaufen. Ja. Also man kann ja schon die Taschen kann man ja schon von, also wenn man bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen, kann man die Taschen ja jetzt schon auch finden von Stella McCartney, sogar auch Hermes und auch Adidas setzt ja teilweise diese Produkte ein für die Sportschuhproduktion. Ja. Flächenweise, dass man das jetzt sieht, also dass es da um einen radikalen Wandel kommt, ich glaube, da wird noch wahnsinnig viel passieren in den nächsten 1 bis 3 Jahren. Alles eher exponentiell gedacht statt linear. Und das ist das, was natürlich viele unterschätzen an den Möglichkeiten, die wir jetzt hier finden.
Danke, liebe Tara, für das spannende Gespräch.
Danke dir, vielen, vielen Dank.
Das war Gestern, Heute, Morgen, ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.